Den Herrn der Ringe kennt ja eigentlich jeder und manche von euch haben den vielleicht auch gelesen. Es gibt ein Buch, das heißt das Silmarillion, das ist ungefähr so, also viele Bände, so breit gefühlt, 1000 Seiten habe ich jetzt mal gelesen. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr wirklich mal Zeit habt, nehmt ein anderes. Ich fand das sehr, sehr traurig. Es ist ein Buch, also die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe, wo es darum geht, wie das Böse in die Welt kommt, wie Zwietracht gesät wird, wie das dazu kommt, dass sich Völker hassen, dass sich Völker umbringen, dass es zu Kriegen kommt. Und das Ganze als Hörbuch, also als Buch hätte ich es wahrscheinlich bei Zeiten schon weggelegt, aber als Hörbuch hatte ich das muss ich schaffen. Und das Ganze auf 13 CDs. Das war also heftig. Und danach war ich eigentlich, also sowas zieht mich runter. Weil wirklich nur böse. Und danach habe ich Judas Brief gelesen. War halt dran, also kam nach dem dritten Johannesbrief. Und der hat mich übelst erfreut. Und deswegen möchte ich mit euch heute ein Stück die ersten drei Verse aus dem Judasbrief anschauen und euch einfach so Sachen zusprechen. Euch das einfach wieder bewusst machen. Das sind so grundlegende Wahrheiten, überhaupt nichts Neues. Also ihr werdet nicht rausgehen aus dieser Predigt heute und sagen, wow, der Tobi, völlig was Neues. Sondern ihr werdet sagen, alter Hut, aber gut, dass wir es mal wieder wissen. Zumindest hoffe ich das, dass das am Ende der Predigt so ist. Ich möchte beginnen und den ersten Vers lesen. Genau, da steht es. Judas, ein Sklave von Jesus Christus und ein Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die von Gott, dem Vater, geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Hier stecken Wahrheiten drin. Also ich will jetzt nicht groß auf den Brief eingehen, auf den Judas. Das ist wahrscheinlich ein Bruder von Jesus, ein Halbbruder. Und Jakobus ist der Jakobus, der die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat und der den Jakobusbrief geschrieben hat. Aber soweit so gut. Hier stecken für mich übelst große Wahrheiten drin an die Berufenen, die von Gott, dem Vater, geliebt sind. Also ist eine Wahrheit, kennen wir alle, ist nichts Neues. Aber seid ihr euch dessen bewusst? Wart ihr euch diese Woche dessen bewusst, dass Gott euch liebt? Bei mir ging manches drunter und drüber und ich hatte den Eindruck, bloß gut, dass Judas das schreibt, weil ich hatte es vergessen. Mir war das nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin ein Mensch, der, ein Tag ist gut, wenn was geworden ist. Also, habe die Woche unten auf der Baustelle Fenster eingebaut. Ich habe in der letzten Zeit ein Lager für mein Feuerholz gebaut. Und wenn ich Fortschritte sehe, dann ist das ein guter Tag. Ich war vor Ostern eine Woche krank. Da ist so gut wie nichts geworden. Und trotzdem, der Vater liebt mich, der Vater liebt dich. Egal was ist, egal was du tust, egal was du erlebst, das steht fest. Der Vater liebt dich. Wenn du verzweifelt bist, der Vater liebt dich. Wenn du fröhlich bist, der Vater liebt dich. Schreib dir das an deinen Spiegel oder an deine Wohnungstür oder irgendwohin für diese Woche, dass du das nicht vergisst. Der Vater liebt dich. Und das ist für mich immer wieder eines der größten Sachen, auch wenn ich was falsch mache, der Vater liebt mich. Vielleicht hattest du nicht so einen Vater, aber eins kannst du wissen, der im Himmel ist so. Und wenn du dir das Schönste für einen Vater vorstellst, also meinen Vater, noch ein bisschen potenziert und den dann mal 10.000 oder 100.000 oder 10 Millionen nimmst, dann bist du ungefähr bei Gott. Vielleicht. Also das Allerbeste, was du dir als Vater vorstellen kannst und noch viel mehr, das ist Gott. Und Gott sagt, ich habe dich lieb. Komme, was da wolle. Ich habe dich lieb. Und das ist das, was Judas den Gläubigen hier einfach zuspricht. Und das ist eine Wahrheit, die ich euch einfach mitgeben will. Nehmt das mit. Pflanzt das ganz tief in euer Herz ein. Der Vater hat euch lieb. Und Judas knallt hier eine Wahrheit nach der anderen raus. Vers 1 immer noch. An die Berufenen und durch Jesus Christus, die vom Vater geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Wow. Das war für mich nach dem Lesen vom Silmarillion und wenn du dann so unsere ganze Welt anschaust, ein übelstes Geschenk. Da war ich Gott irgendwo extrem dankbar dafür, weil es gibt einen, der auf uns aufpasst, der auf dich aufpasst, der dich bewahrt. So, ich weiß nicht, man wünscht kleinen Mädchen immer einen großen Bruder, der dann dasteht und auf sie aufpasst, wenn in der Schule die bösen Jungs kommen. Vielleicht wünschen sich das kleine Jungs auch, ich weiß das nicht. Aber versteht ihr das? Den Gedanken, den könnt ihr nachvollziehen. Und auch das wieder ist nur ein klitzekleines Bild für Jesus. Er steht da, um uns zu bewahren. Und wir wissen, dass das nicht immer heißt, dass es uns gut geht, dass wir nicht krank werden, dass wir irgendwas. Aber wir wissen, dass wir ihn haben und dass er auf unser Leben aufpasst und uns das Beste für uns einfach hat und uns zum Vater nach Hause bringen wird. Jesus ist der, der uns bewahrt. Und ich wünsche euch, dass ihr genau das unter diese vorhergehende Wahrheit, dass der Vater euch liebt, schreibt für diese Woche. Also euer Spiegel wird voll, wenn ihr das wirklich macht, oder der Zettel an der Tür oder was auch immer. Der Vater hat euch lieb. Und Jesus bewahrt euch. Der passt nicht nur auf, sondern der greift auch aktiv ein. Das verstehe ich unter bewahren. Und dann geht Judas weiter mit dem Vers 2. Da steht, die Barmherzigkeit Gottes, sein Friede und seine Liebe mögen euch immer mehr erfüllen. Und das klingt meistens so wie ein Arbeitsauftrag. Also werdet voll Barmherzigkeit, Friede und Liebe. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Das heißt, ihr habt das. Also die letzten Worte in diesem Vers heißen, mögen euch immer mehr erfüllen. Das heißt, das ist schon da und es soll noch mehr werden. Es soll sich weiter ausbreiten. Es soll immer größer, heftiger, intensiver werden, wie ihr diese Sachen einfach erlebt. Das ist nicht so, macht mal und strengt euch an, sondern das ist Johannes 15, der Weinstock, lasst es wachsen. Lasst Gott ran, dass seine Barmherzigkeit in euch wächst. Und bitte, was ist Barmherzigkeit? Wo können wir das ganz konkret werden lassen? Also, mein erstes Übungsfeld für Barmherzigkeit, das ist meine Familie. Die geben sich alle große Mühe. Ja, ich merke schon, manche verstehen diesen Gedanken. Und das einfach auch anzuerkennen. Und wenn was nicht gut läuft, man ist sich als Familie unwahrscheinlich nah. Und man sieht sofort oder ganz schnell Fehler. Und dann einfach zu sagen, ja, ist so, Punkt. Also Barmherzigkeit heißt nicht, wisch die Fehler weg. Also ignoriere das halt einfach. Sondern Barmherzigkeit heißt, geh freundlich und gnädig und wertschätzend damit um. Und da gibt's dann in meinem Leben ganz, ganz viele Sachen, wo ich das üben kann. Wenn ich nach Hause komme, Hennis hatte Aufgaben und das sieht noch genauso aus wie vorher. Dann muss es eine Ansage geben, weil geht so nicht. Aber was ist, wenn irgendwas war? Ist dann der Auftrag das Wichtigste oder der Mensch? Friede. Ich glaube, Friede ist eine Sache, da geht es nicht um den Weltfrieden, sondern da geht es um das, was in dir ist. Kommst du zur Ruhe? Kommst du zur Ruhe in Gott? Kommst du mehr zur Ruhe in Gott? Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, dass das irgendwann mal anfangen soll. Judas geht davon aus, dass du das hast. Und das soll jetzt noch mehr werden. Und meistens ist das so, dass wir merken, wenn wir keinen Frieden haben, also wenn es kracht, wenn es Streit gibt, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt oder wenn ich gerade grün habe an der Ampel und der biegt noch ab und ich muss da als Fußgänger oder Radfahrer stehen bleiben, dann würde ich den doch gerne, und da kommt Barmherzigkeit zum Vorschein und Friede in meinem Herzen, ne? Also wenn ich sage, meine Güte, hat es halt eilig gehabt. So kann ich nicht jedes Vergehen entschuldigen, aber ja. Aber das soll uns prägen. Menschen sollen das merken, dass wir in Konfliktsituationen uns vom Frieden Gottes prägen lassen. Wenn es Auseinandersetzungen gibt. Und letzten Endes, die Liebe Gottes soll mehr werden in uns. Und ich liebe das, in Gera früh irgendwie unterwegs zu sein, besonders öffentliche Verkehrsmittel sind da eine super Sache. Die Leute sind alle irgendwo noch nicht lächelungsfähig, wie immer man das auch sagen will. Also lächelt da mal die Leute an. Die wissen gar nicht, wie sie sich haben sollen. Also gegen Mittag wäre das besser, aber früh ist das schwierig. Und ich glaube, Liebe geht da los. Liebe geht noch viel, viel weiter. Aber wie kannst du die Wertschätzung, die Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen? Indem du das, was sie tust, lobst. Indem du ihnen einfach freundlich begegnest. Indem du ihren Namen kennst. Indem du den Namen ihrer Kinder kennst. Das ist Liebe. Es geht gar nicht um diese ganzen großen Sachen, die du machen kannst. Kenn die Namen von den Kindern deiner Nachbarn. Das ist eine übelste Wertschätzung. Ich habe das mal auswendig, also habe mir das alles aufgeschrieben und habe wirklich die Namen auswendig gelernt. Einfach, weil mir das wichtig war. Aber das sind solche Sachen, wo ich sage, oft sind es diese ganz normalen, kleinen Dinge in unserem Leben, die was von Jesus widerspiegeln. Die Tabea, die liest ein Buch. Das Buch heißt Das Dschungelkind. Ich war gestern dort, wir haben uns ja kurz drüber unterhalten. Ich habe das noch nicht gelesen. Und da geht es, also da berichtet eine Tochter, du verbesserst mich, wenn ich was falsch sage, ne? Da berichtet ein Mädchen, deren Eltern Missionare irgendwo bei eingeborenen Völkern waren, die Blutrache gelebt haben. Also wirklich, die haben sich da fast gegenseitig ausgerottet, weil es halt immer, also wenn der den getötet hat, dann haben wir uns gerecht, aber weil der den dann getötet hat, waren wir wieder dran und konnten zurückschlagen. Und irgendwie, also ganz üble und verzwickte Situation. Und die waren einfach dort im neutralen Gebiet und haben gelebt. Und haben gezeigt, dass man Konflikte nicht nur damit lösen kann, dass man dem anderen den Kopf abschlägt, sondern da gibt es auch andere, weniger blutige Mittel und Wege. Und das hat dazu geführt, dass die Stämme dann Jesus kennengelernt haben und ihr Leben sozusagen verändert haben. Also dadurch, dass Sachen wie Barmherzigkeit, Friede und Liebe gelebt worden sind. Und dazu möchte ich euch einfach Mut machen. Lasst euch herausfordern von Gott. Schaut, wo ist es bei mir? Was kann besser werden? Was kann ich anders machen? Wo kann ich vielleicht schon 6.30 Uhr lächeln? Oder vielleicht geht es auch erst ab 7 Uhr. Aber ja, aber ihr versteht das. Lasst das einfach immer wieder in euer Leben hineinkommen. Und der dritte Vers, liebe Geschwister, ich hatte schon lange vor, euch über unsere gemeinsame Errettung zu schreiben. Sah mich aber jetzt genötigt, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den Glauben, der allen, die Gott für sich ausgesondert hat, ein für allemal übergeben worden ist. Mir geht es nicht um den ganzen Vers, sondern nur um den einen Satz. Kämpft für den Glauben. Wir haben am Anfang gehört, dass der Vater uns liebt. Wir haben gehört, dass Jesus uns bewahrt. Und jetzt, es ist nicht dieses, Jesus bewahrt uns und wir sind in der Bubble und sind sicher. Sondern Judas sagt den Leuten, kämpft, macht was, strengt euch an. Lasst das nicht einfach so passieren. Und uns ist das klar, dass wenn Judas schreibt, kämpft für den Glauben, dass das nicht heißt, dass wir unsere Schwerter jetzt irgendwo suchen, unsere Helme aufsetzen und dann irgendwie losziehen, um zu kämpfen, um Menschen zu töten für den Glauben. Sondern es geht um ganz, ganz andere Sachen. Hier in den Gemeinden, an die Judas schreibt, geht es darum, dass sie ausgenutzt werden. Dass sie hinters Licht geführt werden, dass ihnen Sachen eingeredet werden. Und Judas sagt, lasst euch das nicht gefallen. Kämpft dagegen. Ihr wisst, wie es sein muss. Steht auf und geht dagegen vor. Jesus bewahrt euch und trotzdem steht auf. Bleibt dran. Lasst das nicht einfach so passieren. Manu hat mir vor 2 Jahren zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Würde wahrscheinlich niemand von euch lesen, aber das sind so meine Bücher. Das heißt, der Osterstein, Bergburg Schloss, geht um das ehemalige Schloss. Und da ist ein Ausgrabungsbericht erwähnt aus den 50er Jahren. Also 1954 sind die da jedes Wochenende hochgetigert, zu dritt, zu vier, zu fünft und haben gebuddelt und haben da irgendwelche Scherben und Zeug gefunden und haben das alles dokumentiert und den gibt es in der Bibliothek. Und dachte sich der Tobi, den möchte ich gern mal lesen. Das interessiert mich einfach. In der Bibliothek, ja, irgendwie muss der da sein. Ja, wir finden ihn jetzt nicht. Fragen Sie mal im Stadtmuseum nach. Ich dachte, naja, ich wollte eigentlich nur bitte diesen kleinen Bericht, also was weiß ich, 10 Seiten oder so, nur mal lesen. Na gut, frage ich im Stadtmuseum nach. Im Stadtmuseum sagen sie, also nee, wir haben den muss Museum haben. Bibliothek haben. Ich spiele dann die Bibliothek, die sagen, na, fragen Sie doch mal im Stadtarchiv nach. Ins Stadtarchiv gegangen. Ich dachte, Leute, also das ist im Buch zitiert. Das ist mit Bildern abgebildet. Ihr müsst das doch irgendwie. Nein, Stadtarchiv. Ja, wir haben vieles, aber das haben wir nicht. Fragen Sie mal in Weimar nach, beim Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie. Die haben ja dieses Buch mit verfasst. Ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, irgendwann mal beim Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie anzurufen. Habe ich gemacht. Ich finde die Geschichte witzig. Und ich habe dann mit dem Verfasser dieses Artikels gesprochen, der sagte, ja, ich habe das selber nicht gelesen, ich habe hier meine ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger, die das hier, die sich da gekümmert haben. Ja, fragen Sie doch die mal. Soweit bin ich jetzt. Das ist der Stand der Dinge. Aber worum es mir geht, ist dranbleiben. Also ich habe mich nicht für so zäh gehalten, die alle anzurufen, aber es hat mich interessiert. Hätte ich das auch gemacht, wenn es irgendwas für den Glauben gewesen wäre, wenn es irgendwas für Jesus gewesen wäre. Wie weit wäre ich gegangen? Wie weit hätte ich mich da herausfordern lassen? Was sind so meine Kämpfe? Und ich möchte das Ganze einfach mal für uns auch ein ganzes Stück runterbrechen. Was ist das, wo ich gerne dranbleiben möchte? Ist es vielleicht das, Jesus jeden Morgen mal für 5 Minuten zu begegnen? Oder in meinem Leben mehr zu beten? Oder mit einem Lied früh aufzustehen? Was ist es, was ich gerne als nächsten Schritt machen möchte? Oder wo ich weiß, das fordert mich heraus. Das ist ein Kampf, das ist eine Sache, die ich gerne lassen möchte. Und das ist einfach diese zwei Seiten einer Medaille. Zum einen, dass Jesus uns alles gibt, dass Jesus uns bewahrt. Und zum anderen, dass wir herausgefordert werden, zu kämpfen. An der Buchladentür steht folgender Spruch: Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und genau das drückt es aus. Betet so, als ob es nichts anderes gibt, als zu beten. Und arbeitet so, als ob es keine andere Möglichkeit gibt, als zu arbeiten. Und dann, aus dem zusammen, wird sozusagen Gott in unserem Leben handeln. Also, zum Schluss. Bevor ihr irgendwas macht, bevor ihr irgendwas angeht, seid euch auf jeden Fall bewusst, der Vater hat euch lieb. Ihr seid vom Vater geliebt. Und wenn ihr damit in den Tag startet, was Besseres kann euch nicht passieren. Und das Zweite, Jesus bewahrt euch. Jesus wird da sein. Jesus passt euch auf euch auf. Jesus lässt euch nicht einfach gehen und fallen. Er ist da, immer. Und was Besseres kann uns nächste Woche oder überhaupt in unserem Leben nicht passieren.